Hallo, danke an Christiana, eine neue Förderin, dass du unsere Mission für einfach zugängliche Bildung unterstützt. Genauso wie ein großes Danke an Jennifer, die auch als Unterstützerin neu mit dabei ist. Wir stehen jetzt bei 437 UnterstützerInnen. Derzeit für Erklär mir die Welt. Ein großes herzliches Dankeschön an euch alle. Lustigerweise haben auch genauso viele Menschen, also 437, den Newsletter von Erklär mir die Welt abonniert. Ihr erfährt dort immer von neuen Folgen, auch von Gewinnspielen, bekommt Updates von mir, erfährt zuerst von neuen Events, Tickets und so weiter. Es ist für mich super, so einen direkten Kanal zu euch zu haben, jetzt nicht über Instagram gehen zu müssen, wo wir natürlich auch sind. Und natürlich habe ich den Podcast, aber manchmal möchte man dann praktischerweise so auch sagen, hey, wir machen ein Event, hey, es gibt ein Gewinnspiel, hey, es gibt einen Ausflug, wer mag mitkommen. Genau, und für so Dinge ist der Newsletter oder sind die Signal- und Telegram-Gruppen toll. Also wer Lust hat, geht es auf erklärmir.at/news, dort ist alles verlinkt. Einfach abonnieren, wir spammen euch nicht zu, ihr bekommt dann auch keine Nachrichten von anderen HörerInnen, auch wenn ihr die vielleicht eh bekommen wollt, weil es nur super sympathische, tolle HörerInnen gibt, aber ihr bekommt nur Nachrichten von uns und wir spammen euch nicht zu. Nochmal der Link, erklärmir.at/news und jetzt ab zur heutigen Folge. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um Autismus und was es damit auf sich hat, das erklärt uns Sophie Gmeiner. Hallo.
Hallo.
Hallo, liebe Sophie, schön, dass du da bist. Kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
Ja, also hallo, ich bin die Sophie. Ich bin Autistin, ich studiere Medizin. Ich habe einen YouTube-Account, wo ich über Autismus rede. Ich male wahnsinnig gerne, lese gerne, ja. Und ich habe einen Assistenzhund.
Wie heißt der YouTube-Account und wie heißt der Assistenzhund?
Der YouTube-Account heißt The Autistic Autist und mein Hund heißt Hazel, wie die Hasel auf Englisch.
Schön. Sophie, du bist Autistin. Du hast mir geschrieben, du möchtest dich mit mir treffen und du willst mir das erklären, wenn man in diesem Podcast die Welt erklären möchtest. Möchtest du mir erklären, was es mit Autismus auf sich hat, weil es viel zu wenig Leute wissen. Kannst du mal ein bisschen erklären, warum du mir geschrieben hast?
Ja, also ich studiere auch Medizin und daher höre ich von vielen Professoren auch, was das Verständnis gerade von Autismus ist. Ich merke es außerhalb, wenn ich mit Menschen drüber rede und ich gehe sehr offen damit um, weil ich das eben ändern möchte. Und ich kenne viele, die sich nicht trauen, sich zu outen, die Probleme haben, die Diagnose zu akzeptieren, die das nicht ganz verstehen oder auch Eltern, die bei ihren Kindern verzweifelt sind, sie haben jetzt die Diagnose, was bedeutet das? Und deswegen möchte ich das genau erklären, den Leuten zeigen, was Autismus auch bedeutet. Und ja, ich selbst während der Diagnosesuche habe mich an YouTube gewendet und dann einfach gesehen, ja, das bin ich ja, das stimmt so. Aber von Österreich gab es irgendwie noch nichts und ich habe vor allem mir auch gedacht, ich habe noch mehr Erfahrungen und eine andere Falschdiagnose bekommen und einen anderen Weg gehabt, der vielleicht auch anderen Menschen helfen könnte. Und deswegen habe ich dann, sobald die Diagnose ganz fix war, weil ich wusste es schon früher, habe ich den Kanal gestartet.
Fein. Und die Suche nach einer Diagnose, auf die hast du dich begeben, weil du dachtest, irgendwas ist bei mir anders als bei anderen, oder wie war das?
Also ich habe irgendwie schon so im Hintergrund gehabt, als Kind so, irgendwie ist da was komisch, irgendwie ist da was faul. Ich tue mir das schwerer als die anderen. Ich habe zum Beispiel, dafür habe ich mich lange geschämt, nicht bei anderen übernachten können, nicht bei, vor allem bei anderen Eltern von anderen Kindern. Das war ein Riesending für mich und hat die meiste Zeit nicht funktioniert. Und ich habe immer gesehen, meine beste Freundin, die macht das einfach, die kommt einfach zu mir und übernachtet und dann ist das, funktioniert das wieder. Und so Sachen gab es halt.
Und nicht funktioniert heißt dann, du hast dich sehr unwohl gefühlt dann, oder was?
Genau, also ja, sehr unwohl. Ich habe das nicht ich wusste, ich kann das jetzt nicht durchhalten und wahnsinniger Stress auch, ja, sowas.
Mhm. Und gab es sonst noch Dinge, wo du dir gedacht hast, das ist bei mir anders als bei den meisten anderen?
Ich hatte den tollen Vorteil, dass meine Mutter, was das angeht, sehr offen war. Ich konnte einfach so sein, wie ich war, aber es gab nichts, was ich sagte, nein, das ist komisch, das machen andere Menschen nicht so. Das habe ich nur mitbekommen von Kindergarten, Volksschule, von den anderen Kindern, von ein bisschen den Großeltern. Da bin ich jetzt dann behüteter aufgewachsen eigentlich oder konnte mich freier ausleben als andere. Aber ich habe es doch schon gemerkt, durch eben so Kommentare von anderen oder das machen die anderen nicht, die haben da nicht so geredet oder die wissen das einfach, ohne irgendwelche Probleme zu haben damit. Das ist mir schon aufgefallen, ja. Mhm. Ich habe einmal gedacht, als Kind so, vielleicht wissen meine Eltern was und erzählen es mir einfach nicht, weil ich habe das immer so gehört von Kindern, die eigentlich eine Diagnose haben, wo die Eltern sagen, nein, das wollen sie dem Kind noch nicht sagen. Und ich hatte manchmal das Gefühl, dass ich so ein Fall sein könnte.
Und weißt du, ob es so war?
Nein, meine Eltern haben da nichts vermutet gehabt in die Richtung.
Und es hat dann aber eine Weile gedauert, bis du die Diagnose bekommen hast.
Ja, also im Kindergarten war das gar kein Problem. Da habe ich eben meine beste Freundin gehabt und die war einfach so ein bisschen ein Übersetzer für mich. Also ich habe mich bei ihr ganz so verhalten können, wie ich eben war. So wie bei meiner Mutter, und sie ist jetzt quasi meine außerhalb Mutter gewesen, wenn meine Mama nicht da ist. Und ich habe mich wohlgefühlt und wenn es irgendein Problem gab, hat sie das geregelt. In der Volksschule waren wir auch noch zusammen und da hatte ich auch eine offenere Volksschullehrerin, die oft mit uns geredet hat oder die mir dann einfach so ein bisschen geholfen hat und das nicht so schwer genommen hat, dass ich bei der ersten Deutschschularbeit oder was die zweite so eine Personenbeschreibung machen musste. Und ich wusste gewisse Sachen nicht über die Person, also habe ich sie ausgelassen. Die anderen haben gesagt, wieso hast du nichts erfunden? Aber es wäre mir nie in den Sinn gekommen, da irgendwas zu erfinden. Und ja, aber das ist bei ihr ja ganz gut gegangen. Daher war es in der Zeit nicht so wild. Ich habe es aber von anderen Mitschülern gemerkt. Und ja, das ist manchmal schon so ein bisschen durchgekommen. Ich habe nicht nur Autismus, ich bin auch chronisch krank, wobei Autismus ist auch eine chronische Sache, aber chronisch krank im Sinne von mit Verdauungssystem Probleme, mit Immunsystem Probleme. Und ich hatte schon damals oft Bauchschmerzen, die ich nicht erklären konnte. Und ich kann mir vorstellen, dass das zwar auch das war, was von den anderen Mitschülern durchgekommen ist, aber auch schon die chronischen Krankheiten.
Und für Menschen, die noch nie einer autistischen Person begegnet sind, erklär mal, was sind so die Basics, die man über Autismus wissen muss. Was ist das überhaupt?
Also ich bin mir sicher, dass quasi jeder einem Autisten schon begegnet ist, aber es nicht gemerkt hat, weil wir etwas tun, das nennt sich Masking. Also wir verhalten uns anders, damit wir nicht auffallen quasi, damit wir mehr akzeptiert werden. Mhm. Und die Autisten, die man stereotypisch kennt, die jeder kennt, das sind die, die das Masking eben nicht so machen. Ja, was ist Autismus? Autismus ist, sorry, mein Hund.
Alles gut.
Autismus ist so viele Dinge. Es ist ein anderes Nervensystem, man sagt neurodivergent. Es haben sich einfach ein paar Sachen anders entwickelt. Andere Teile vom Gehirn sind stärker oder weniger stark vernetzt. Es hat auch eine genetische Komponente, vor allem bei mir gibt es mehrere in der Familie. Und es äußert sich dadurch, dass ich zum Beispiel alles, was so in mich hineinströmt, anders wahrnehme. Also alle Sinnessachen, ich höre Sachen, die andere eher nicht zu hören oder die andere dann gleich wegschalten, die bleiben bei mir einfach die ganze Zeit da. Also ich höre da schon die Geräte und die ganzen Kühlungssysteme und so. Und das geht für mich nie weg. Autismus ist eine andere Art, die Sachen dann zu verarbeiten. Aber es ist auch ein Andersdenken im Sinne von, mir fallen Dinge auf, die anderen nicht auffallen. Ich habe Ideen, die andere gar nicht gehabt hätten. Ja, es geht auch so in die Richtung. Autismus ist auch eine Schwierigkeit in der Kommunikation mit anderen. Manche reden gar nicht. Manche tun sich recht schwer. Ich kann es relativ gut, aber ich merke schon auch, dass danach die Energie weg ist. Mhm. Ja, Autismus ist so eine große Sache auch einfach.
Ja, widmen wir uns dem mal Schritt für Schritt. Mhm. Wir bleiben mal bei der Kommunikation. Du hast mir das ja schon mal erklärt beim Café. Und es kostet dir auch viel Energie, weil du auch soziale Signale anders verstehst als eine neurotypische Person, sagt man das so?
Genau, neurotypische und neurodivergent.
Mhm. Und weil du so viele Kleinigkeiten beachten musst, die eine andere Person, eine neurotypische Person nicht beachten muss. Und das frisst alles dann einfach Energie in Summe.
Ja, also viele sagen es so und ich stimme dem zu, es fühlt sich manchmal so an, wie als würde man in einen Raum reinkommen, da sitzen da Leute und die haben alle irgendwas gelesen, was jetzt gleich passiert und du aber nicht. Und du sitzt drinnen und musst herausfinden durch Clues, weil du ja nicht auch dich outen willst gleich als, hey, ich habe das nicht gelesen, und herausfinden, worum geht's eigentlich, wie verhalten wir uns jetzt hier, was passiert gleich. Und das zieht natürlich Energie. Es ist so, ich habe auch mal anderen gesagt, es ist so, wie wenn ihr jetzt ein Referat hättet, so ist es für mich immer das Reden. Und
Also weil du angespannt bist, weil du dann immer überlegen musst, ob das jetzt gerade passend ist in dem sozialen Kontext oder warum, wie ein Referat.
Diese Nervosität, die man hat, dieses, okay, ich muss jetzt reden. Ich muss jetzt nachdenken, ich habe das Zeug geübt, aber jetzt sollte alles so funktionieren. Man sieht es manchmal in Videos eh so, wenn Leute so vorspielen, so sich vorreden, bevor sie was bestellen, so, hi, I like a sandwich, please, I like the menu sandwich, bla bla bla. Und dann abheben und dann, hi, I'm a sandwich. Dass das einfach so viel nachdenkt. Es ist einfach, wenn ich jetzt mit anderen Menschen rede, generell sind, mir fallen halt immer so Sachen ein wie, warte mal, wie lang muss ich jetzt den anschauen, während ich rede? Wie oft kann ich verstehe hintereinander sagen, bis es komisch wirkt, obwohl ich genau das rüberbringen will, dass ich es verstehe? Mhm. Wie lang haltet man eine Pause zwischen Gesprächen? Bewegt man seine Hände? Wie viel bewegt man seine Hände? All die Sachen schießen mir währenddessen in den Kopf. Und ich versuche dann irgendwie mehr oder weniger zu raten, manchmal so educated guess-mäßig das rüberzubringen, und das braucht schon viel Energie und viel Adrenalin.
Und jetzt könnte man auch sagen, in einer idealen Welt würde man einfach denken, okay, bei den Neurotypischen ist es so, die haben diese ganzen sozialen Gepflogenheiten, wie man Augenkontakt hält, wie viel man jetzt die Hände benutzt oder nicht. Wie oft man verstehe, sagt, dass über das muss man nicht nachdenken. Das ist bei denen so und ich bin anders und es ist eh gut, dass nicht alle gleich sind. Und ich verhalte mich dann einfach anders, aber irgendwie so funktioniert es ja halt dann auch nicht, weil man will ja irgendwie, und das kennen wir alle in vielen Situationen, man will irgendwie auch dazugehören und man will eigentlich, oder manche wollen auffallen, aber die meisten Leute wollen einfach nur dazugehören und nicht auffallen, oder?
Ja. Ja, also das ist so ein bisschen der Wunsch, dass man irgendwann einfach so sein kann, wie man ist, ohne dass man die ganze Zeit schauspielern muss. Klar gibt es immer Sachen, wo sich alle professionell verhalten, wo sich alle ein bisschen in die Art verhalten, aber es gibt so viele Dinge, die eigentlich einfach kein Problem sind. Oder es ist ja relativ wurscht, ob ich dir jetzt in die Augen schaue oder nicht in dem Gespräch. Für alle, die es nicht merken, ich schaue ihm auf den Mund.
Ich habe es nicht gemerkt. Ja.
Ja. Gibt's eh viel zu sehen. Die meisten Menschen machen ganz spannende Dinge mit ihrem Mund. Ich mache das nicht so absichtlich. Bei mir ist das so mehr oder weniger so Mund verziehen, aber oft klappt's. Ja, und das ist doch relativ wurscht, oder? Aber autistischen Kindern wird das beigebracht, dass sie in den Augen schauen müssen. Und da hat mir mein Psychologe, der das diagnostiziert hat, erklärt, dass man Messungen gemacht hat und geschaut hat, welche Hirnareale leuchten auf, wenn man jemanden in die Augen schaut. Und für Neurotypische war das eben der Sehbereich, der ist hinten, der hat aufgeleuchtet. Und bei Autisten war es eher die Amygdala, das kennen viele, das sind die Emotionen. Also das bleibt unangenehm. Für nach außen schaut es so aus, ja super, der kann das jetzt ist alles normal. Aber es ist für uns nie normal. Es schaut halt dann für andere normal aus. Mhm. Und das hilft ihnen anscheinend.
Mhm. Org, ja, und für die Kinder heißt es dann, die Eltern sagen dir, mach das so wie alle anderen, damit du vielleicht auch nicht gehänselt oder ausgestoßen wirst. Vielleicht meint man es sogar gut, aber eigentlich überfordert man das Kind ständig damit, wenn es in die Augen schauen muss und das so eine Reizüberflutung dann ist.
Genau, ja. Ja. Das ist eigentlich ganz spannend, weil die Kinder in der Therapie, vor allem manche, die sich jetzt mit Autismus mehr auskennen, wissen, dass die meisten Autisten die ABA-Therapie, die Applied Behavioral Analysis-Therapie, nicht wollen. Und einer der Gründe ist halt, weil genau so Sachen trainiert werden. Und es ist halt ein bisschen so, für die anderen schaut es super aus und für die anderen ist dann erleichtert, okay, Problem behoben. Aber im Prinzip ladet man die ganze Wucht des Ganzen einfach nur aufs Kind über. Und dadurch entsteht auch dieses Masking dann. Und wenn wir Erwachsenen Autisten zur Therapie gehen, ist das, was wir meistens machen, zu lernen, weniger von dem zu machen, mehr wir selbst zu sein, das zu akzeptieren. Und das ist halt irgendwie schwierig oder zeigt halt dann die Problematik im Erwachsenensein. Merkt man dann, es bringt nichts, es macht alles vor allem schlimmer. Und den Kindern, da macht man es noch, da ist noch Standardtherapie.
Mhm. Arg, ja. Und Sophie, du hast einen Assistenzhund mit, die Häsler. Wofür brauchst du sie?
Ja, sie liegt gerade unterm Tisch. Anfangs und vor allem habe ich sie bekommen für die Autismus-Sachen, wenn ich eben so überfordert bin, um ein Beispiel zu bringen, wenn ich in den Supermarkt gehe, der ist ja ausgerichtet darauf, dass dir alles in die Augen fällt. Es gibt schon ein paar Videos, die das so ein bisschen zeigen. Wenn man sich vorstellt, man hört ganz laut die Musik, man sieht die ganzen blinkenden Sachen und dann redet da jemand und da redet jemand und dann ist das V und Haribo und darunter das und so. Das ist so viel auf einmal. Manche kennen das vielleicht vom Job, wenn sie jetzt irgendwo sitzen und dann ruft jemand an und das ist und man denkt sich gerade, Mann, jetzt ist aber viel los. Und dann kommt noch einer rein und knallt die Tür zu und dann steht auch die Person auf und sagt, jetzt reicht's aber mal. Nur für uns ist das halt so eine Dauersituation. Und da habe ich halt auch manchmal Momente, wo ich sage, okay, jetzt kann ich nicht mehr. Und dann einerseits lernt sie gerade, mir das dann zu zeigen, weil ich das manchmal so unterdrücke, dass ich das gar nicht mehr merke und dann wirklich überschieß in so Panik und ganz schlimme, man nennt das auch Meltdowns und Shutdowns. Es ist ganz, ganz schlimm für mich dann. Und um das zu verhindern, soll sie halt lernen, das möglichst früh dann anzuzeigen und zu sagen so, hallo, wir brauchen jetzt eine Pause. Dann kann ich mich zum Beispiel hinsetzen und sie legt sich auf mich drauf, auf meine Beine. Und das Gewicht hilft dann, dass man sich beruhigt, dass auch der Puls runtergeht. Ich habe nämlich etwas, das nennt sich POTS. Das kennen manche von Post-Covid. Ich habe es schon länger. Und da ist der Puls ganz hoch und der Blutdruck relativ niedrig. Und die arbeiten nicht so gut miteinander zusammen. Und dann wird mir auch oft schwindelig. Und wenn ich mich dann hinsetze und sie legt mich drauf, dann beruhigt sich auch der Puls. Das hilft mir dann auch. Das ist so dazugekommen nach der Autismus-Sache, wie viel sie mir eigentlich bei manchen Sachen helfen kann. Ja, und was wir auch noch üben, ist, dass sie mich aus den bekanntesten Supermärkten rausführen kann. Wenn ich dann sage Ausgang, dass sie dann anfängt zu ziehen, bis ich draußen bin, damit wir quasi da Luft holen können, schauen können, schaffe ich es nochmal herein oder lass mal's für heute.
Mhm. Wie geht's dir jetzt gerade? Weil ich habe an das gar nicht gedacht. Wir haben da auch ziemlich grelle Scheinwerfer für die Aufnahme.
Ich habe mich darauf vorbereitet. Ich filme mir selbst die YouTube-Videos, da habe ich auch mein Ringlicht nicht so professionell wie hier natürlich. Ich habe mich darauf vorbereitet. Klar, ich werde dann ein bisschen ein Schläfchen einlegen nachher.
Aber ich auch. Ja. Und gibt es Dinge, die ich beachten kann im Gespräch? Weil ich habe jetzt vorhin überlegt, ich schaue dir halt immer in die Augen, weil, keine Ahnung, ich denke nicht drüber nach, das mache ich einfach schon immer so. Hilft es dir, wenn die andere Person dann nicht in deine Augen schaut? Gibt es irgendwie Dinge, die man beachten sollte im Gespräch mit dir?
Ich glaube, das Beste, und da habe ich auch schon in Videos drüber nachgedacht, was kann man anderen sagen, was hilft, ist nachzufragen, aber auch nicht zu viel. Und sich einfach auf die Person einzustellen und auch einfach zu zeigen, mich stört das jetzt nicht. Ich habe kein Problem damit, wenn andere mir in die Augen schauen, solange sie nicht anfangen, so meinen Blick versuchen zu holen in die Augen. Was manche Leute gern machen, das stresst mich dann schon.
Okay, Nein, habe ich, glaube ich, bisher nicht gemacht.
Und nein.
Habe ich auch nicht vor. Kannst du noch ein bisschen aus deinem Alltag schildern? Ist der für dich, und jetzt gibt es ja, man sagt ja, nicht ohne Grund, das ist ein Spektrum und das ist von, man merkt ganz wenig zu, eigentlich ohne externe Hilfe ist der Alltag nicht bewältigbar. Wie ist das bei dir? Ist das grosso modo alles relativ gut zu bewältigen für dich?
Also erstmal zu dem Spektrum. Das glauben viele, dass das so eine Linie ist zwischen man merkt fast gar nicht und es ist super stark. Man kann sich es aber eher so vorstellen, bei diesen alten Radios, wo dann um den Lautsprecher herum die ganzen Töne und alles, das so mit Lichtern rauskommt. Es gibt einfach manche Sachen, die sind bei dir stärker und manche, die sind schwächer und so entsteht das quasi. Und das ist aber nicht unbedingt so, man merkt das weniger, man merkt das stark. Es hat auch viel damit zu tun, wie viel maskiere ich, weil dann denken die Leute, ah, die kommt eh super damit klar. Aber wenn ich dann nach Hause komme und erstmal eine Stunde mich ausweinen muss, weil das so viel war oder den restlichen Tag schlafe, das merken die dann nicht. Ich sage jetzt nicht, dass ich es genauso habe wie jemand, der nonverbal ist und das gar nicht so ausdrücken kann. Aber man sieht es nicht so leicht starkmäßig, das Spektrum. Ich bin jemand, ich blühe auf in der Medizin, deswegen bin ich super happy, dass ich Medizin studieren kann. Und was viele nicht merken, weil man kennt das als so, ja, und die haben wenig Empathie. Autismus ist aber eher so eine Sache der Extreme. Also eher, ich schaue dir gar nicht in die Augen oder ich schaue dir nur in die Augen. Ich habe Probleme, andere Gefühle zu verstehen. Oder ich komme in den Raum rein und merke gleich, oder ist jetzt jemand schlecht drauf? Da ist dieses drückende Gefühl auf einmal auf mir. Ich bin eher die Richtung hyperempathisch, sagt man dann. Viele denken dann so, ja, was machst du in dem Beruf, wenn du nicht einmal verstehst, wie es ist, wenn es anderen schlecht geht. Ich verstehe das ziemlich gut. Und ich habe letztens mit einem Psychiater geredet. Das ist eine eigentlich recht spannende Geschichte, weil den kannte ich schon vorher. Und der hat mich auch so gefragt, wie das dann ist. Dann habe ich ja nur Gespräche mit Menschen. Aber man lernt im Studium ganz genau, wie man sich vor der Person zu verhalten hat, was wichtig ist. Man übt das auch mit Schauspielern. Für mich ist das so eine geregelte Sache. Da gibt's ein Buch, wo ich nachlesen kann, wie verhalte ich mich jetzt, was mache ich, was sage ich am besten, was hilft, was hilft nicht. Deswegen ist das eigentlich viel leichter für mich. Schwieriger sind dann wieder die Kollegen. Ich bin jetzt im 5. Jahr, da hat man schon im Krankenhaus Unterricht mehr oder weniger. Man wird da so ein bisschen reingeworfen. Und ich war am Anfang auf der Station und wurde herumgeführt und habe mich bei allen begrüßt. Und am nächsten Tag war ich da und für mich war die Sache abgeschlossen. Und was Autisten gern machen, ist, sich ganz stark auf was zu fokussieren und dann das andere gar nicht so wirklich beantworten zu können, wenn man jetzt auf diesen das unbedingt machen will. Ich bin da relativ mit so einer Aufgabe, die ich erledigen muss, reingekommen und habe dann andere gebeten, ob ich einen PC haben kann, um das zu erledigen. Und dann ist einer auf mich zugekommen, war relativ grantig, weil sie gerade selbst angegangen wurde, weil ich mich nicht bei ihnen vorgestellt habe. Das war überhaupt nicht meine Absicht, aber das sind so Sachen, die dann dadurch passieren, wo ich danach das jetzt wieder aufkehren muss, die Scherben, und das jetzt irgendwie wieder regeln muss. Und im Nachhinein, ich gehe das dann immer ganz oft durch und überlege, wie ich das halt besser machen können. Und wieso, wenn dir die ganze Zeit ein peinliches Erlebnis immer wieder einfällt, das beschäftigt mich ja mittlerweile schon 2 Wochen. Und ist schwierig für mich. Ich stelle mich jetzt natürlich 5-mal bei allen vor zur Sicherheit. Aber es beschäftigt mich natürlich nachher. Und ich rede dann mit Leuten drüber, weil ich weiß, mir hilft das. Um auch von anderen zu sehen, ist das denen auch passiert? Oder war das jetzt sowas, was gar nicht eigentlich den Leuten passiert und besonders heraussticht? Ja, das ist jetzt zum Beispiel ein Beispiel.
Und würde es dann helfen, wenn du sagst so, hey, ich habe gemerkt, das war für dich jetzt schwierig, aber ich wollte nur erklären, ich bin autistisch und da fällt mir das leicht und das schwer. Ist das was du machst oder ist das irgendwie sehr unangenehm?
Ist normalerweise mein Weg, hinter dem stehe ich auch normalerweise. Aber das ist eben eines der Probleme, das ist ein Krankenhaus, in dem ich später gerne arbeiten würde. Und ich weiß nicht, wie das ist, wenn die das wissen. Ich habe es sicher nicht leicht, weil ich schaffe es aufgrund des vielen Schlafnachholens und diesen Sachen nicht, die ganze Woche durchzuarbeiten. Ich kann 2 Tage arbeiten, dann brauche ich einen Tag Pause. Ich kann da auch Nachtdienst und was auch immer haben. Aber dann brauche ich diesen Menschenkontakt, Tag Pause und dann geht's wieder. Also das ist schon mal ein Handicap, das ich habe. Und jetzt traue ich mich nicht, da noch was hinzuzufügen. Mhm. Und das finde ich extrem schade. Und das ist einer der Gründe, warum ich jetzt hier sitze.
Ja, voll. Was auch oft auffällt, ist, dass autistische Personen viel ehrlicher und direkter sind. Mir ist das selber jetzt so, was ja, finde ich, eine tolle Eigenschaft ist. Wie du jetzt gekommen bist, habe ich dich gefragt, wie es dir geht. Du hast gesagt so, ja, ging schon besser, ging schon schlechter. Dann hast du mich gefragt und dann war, ich habe heute einfach keinen guten Tag. Und ich habe gewusst, du bist ehrlich und habe mir dann gedacht, jetzt bin ich auch ehrlich, weil oft sagt man, ja, gut, bei dir, ja, auch gut, super, ja. Kannst du darüber ein bisschen erzählen?
Ja, das kommt mir eigentlich gar nicht so in den Sinn, die Person anzulügen. Oder für mich wäre es halt einfach anlügen, ja. Und bringt mir auch nichts. Ich habe so viel Erfahrung mit Angstproblemen, mit Panik, mit stundenlangem Riesenangst haben, nicht wissen, wie es weitergeht, das Gefühl haben, ich schaffe das alles nicht. Und es bringt mir nichts, wenn ich dann anderen irgendwie sage, so ist eh alles super. Ich habe es lieber, wenn ich Menschen treffe und denen das ehrlich sage und die mir das ehrlich sagen und dann können wir drüber reden und dann geht es uns vielleicht beiden besser. Ich sehe da nicht so viel Sinn drin, das nicht zu machen. Also das irgendwie. Ich sehe auch nicht so den Sinn drinnen, über Sachen zu reden, die eh irgendwie nichts bringen. Also wenn ich jetzt sage, okay, super, ja, super, dann haben wir irgendwie nur in die Luft geredet und sehe ich nicht so viel Sinn drin.
Ja. Wie war die Diagnose für dich? Eine Erleichterung? Du wusstest, jetzt hat das irgendwie alles einen Namen.
Eine wahnsinnige Erleichterung. Man muss dazu sagen, bei mir ist das nicht zum ersten Mal aufgekommen in der Diagnose. Bei mir ist das zufällig bei einer Therapeutin, die ich hatte, schon lange aufgekommen. Sie ist dann nicht der Überzeugung gewesen, dass ich tatsächlich Autistin bin. Sie meinte, ich habe autistische Züge. Aber wir haben das Thema mal angesprochen gehabt. Und es ist so, ich bin hergekommen eigentlich mit den Problemen. Angststörung und Depression hat man bei mir immer gesagt. Und wie gehst du mit Angst um und in Depressionen? Du konfrontierst dich, du versuchst rauszugehen und machst eigentlich genau die Dinge, die als Autist die Sache nur noch schlimmer machen. Und ich habe echt hart lernen müssen, mich nicht immer so in Situationen reinzuhauen und mich damit zu konfrontieren, weil das alles nur schlimmer macht. Und als sie das dann zum ersten Mal erwähnt hat und ich so gemerkt habe, das funktioniert wirklich nicht. Ich bin nicht nur einfach schlecht drinnen oder zu schwach dafür. Das ist wirklich eine blöde Idee. Und das, wie ich denke, das funktioniert, ist richtig. Das war einfach eine Riesenerleichterung. Aber dann bin ich heimgekommen und das einem Verwandten erzählt. Und der meint so, kannst du jetzt eigentlich noch als Mediziner arbeiten? Und wie ist das, kannst du dann noch Kinder kriegen überhaupt? Und dann ist so das wie eine Wucht auf mich gefallen, diese ganzen gesellschaftlichen Sachen. Dann ist es mir eine Weile nicht gut gegangen damit. Hm. Und da hatte ich dann Gott sei Dank YouTube, dass mir das so ein bisschen mich wieder hochgehoben hat und mir gezeigt hat, das kann eigentlich was ganz Tolles sein. Ein autistischer Mediziner, dem fallen Sachen auf, den fallen anderen nicht auf. Die beschäftigen sich mit den ganzen Flecken und ob da wohl ein Glas viel zu lange gestanden ist, dass da jetzt ein Wasserring auf dem Tisch ist. So Sachen fallen halt in der Medizin. Ist euch aufgefallen, dass die ganze Zeit den Blick in die Richtung haut oder ist euch der Fleck da aufgefallen? Der ist, glaube ich, größer geworden. So Sachen sehen neurotypische manchmal nicht. Mhm. Und man kann eigentlich extrem viel dazu beitragen. Vor allem jetzt, ich interessiere mich sehr für die Pädiatrie, für Kinder, Babys. Die kommunizieren noch anders, da ist das noch ähnlicher. Und das verstehe ich dann ganz anders als die anderen. Und ich war jetzt beim Kinderarzt kurz, habe dort mitgeholfen. Da war ein autistisches Kind und es war man sichtlich, ich weiß nicht, ob es für die anderen auch so sichtlich war, unzufrieden, unruhig, dem ging es nicht gut. Und die anderen haben so, ja, beruhigt das Kind irgendwie oder wie schaffen wir das jetzt? Ah, da müssen wir aber schnell wieder aufhören, da kriegen wir jetzt nicht alles heute hin. Mhm. Und ich wusste, dass da in den Spielzeugen ein Kreisel ist und dass der von den Mustern her ganz spannend ist. Ich habe den genommen, dem Kind hingegeben. Wir haben mit dem Kreisel gespielt und super entspannt. Und wir konnten alles machen, was sie machen wollten. Wurde dann im Endeffekt nicht so geschätzt, weil es länger dauert. Aber es macht einen riesen Unterschied für die Kinder und das ist das, was mir am wichtigsten ist eigentlich.
Ja. Gibt es sonst noch quasi Superkräfte, die man hat?
Ja, das ist ganz spannend. Manche sagen, es ist nur eine Superpower, manche sagen, es ist beides und manche sagen gar nicht. Aber dass dir ganz andere Sachen auffallen, auch beim Hören oder so, dass dir merkt, das Gerät ist schon voll und deswegen schrillt das jetzt so in der Steckdose, das Ladekabel. Ja, es ist, man kommt auf andere Ideen, man erzählt lustige Geschichten, man hat ganz andere Gespräche mit Leuten. Ich habe oft schon Leuten helfen können, indem ich das halt einfach gemerkt habe und mit ihnen drüber geredet habe. Meine ganze Schulzeit hatte ich immer irgendwen angezogen mit anderen psychischen Problemen. Und ich mache Kunst auf eine Weise, die andere gar nicht verstehen. Es gibt Bereiche, wo viele neurodivergente Menschen sind, einfach weil wir auch extrem viel beitragen können. Und das ist vor allem in der künstlerischen Branche. Und in der IT-Branche sind wir auch beliebt, weil wir kennen Muster gut. Und ich habe es auch so ein bisschen mit Zahlen, leider auf eine Weise, die nicht so gut beim Rechnen ist. Für mich haben die Zahlen Persönlichkeiten. Und wenn ich jetzt dividiere, dann löse ich einen riesen Streit aus zwischen denen. Und es ist halt dann mega blöd, weil jedes Mal, wenn es ums Dividieren geht, denke ich mir, oh, schon wieder dividieren und jetzt bin ich wieder da. Aber ich merke mir, es gibt diesen Intelligenztest für Kinder, die in der Psychiatrie verwendet werden, wo man die Zahlen nachsagen muss und dann die Zahlen rückwärts sagen muss. Und da schaffe ich natürlich viel mehr als alle anderen, weil ich das eben ganz anders abspeichere auch und mit was anderem verbinde. Das nennt sich Synästhesie. Ist ein Zeichen, dass man autistisch sein könnte, kann aber auch bei Nicht-Autisten sein.
Und du hast jetzt gesagt, so was Therapien betrifft, bei Kindern geht man noch immer oft in die falsche Richtung. Als Erwachsener versucht man es dann wieder zu verlernen. Ja. Was gibt's sonst an Therapieformen, die helfen und die du positiv findest?
Was manchen leider nicht bewusst ist, ist, dass Autisten nicht inkompetent sind. Wir sind sehr kompetent. Und es gibt viele Autisten, die selbst in die Richtung gehen wollen, zu helfen und die eigentlich selbst was beitragen wollen. Es gibt diese Riesenorganisation Autism Speaks, die kein Autist so wirklich mag. Mhm. Da ist kein Autist drinnen in dem Board, in der Leitung ist niemand drinnen, der eigentlich die Probleme hat. Ich habe gehört, einmal einer drinnen gewesen, der ist sofort wieder gegangen, weil er das nicht gepackt hat. Und dann gibt's auch wieder Organisationen, wo das von Autisten geleitet wird, die dann wirklich was bringen auch, die wirklich Tipps geben können. Und ich sage auch nicht, dass, was ABA auch versucht irgendwie, dass man lernt, mit anderen zu kommunizieren, dass das schlecht ist. Ich sage nur, der Weg dorthin ist ein bisschen blöd oder bringt im Sinne nichts. Ja, man kann sich wirklich so ein bisschen Sachen auch zusammenschreiben oder mit den anderen reden, hey, die meinen das dann so, die neurotypischen. Oder probier's mal auf die Weise und dann trainiert man das und versucht aber dabei auf seinen Körper zu hören. Und das ist für mich der Riesenunterschied. Einfach das mit dem, okay, das schaffe ich jetzt nicht so, das ist eher schwierig für mich. Was für einen Weg können wir sonst nehmen, um zu dem Ziel auf ähnliche Weise zu kommen? Das ist so das, was ich glaube, was viel ändern würde.
Und also so das eine ist so die Übersetzung für dich, so quasi das Verhalten und das, die Kommunikation von Neurotypischen zu übersetzen, gibt es umgekehrt. Jetzt hast du schon gesagt, nicht zu viel nachfragen, aber doch einfach auch nachfragen, wie man sich jetzt verhalten soll. Ist sonst einfach der Hebel, dass normalisiert und enttabuisiert gehört und dann, wenn mehr Menschen einen Umgang haben, wenn es Bewusstsein gibt, wenn die sich auskennen, was das jetzt heißt und was das wirklich heißt, und dann müsste man gar nicht mehr so viel übersetzen in die eine oder andere Richtung.
Es wäre super schön gewesen, wenn ich in dem Krankenhaus jetzt sagen kann, hey Leute, Entschuldigung, ich bin Autistin, ich war jetzt super fokussiert auf das. Ich wollte jetzt nichts Böses, ich bin übrigens die Sophie und ich bin jetzt Tertialstudentin im 5. Jahr, ich bin jetzt kurz da. Tut mir leid, falls ich da jetzt irgendwie einen Übergang habe. Wenn ich das einfach sagen könnte und wüsste, die Leute denken sich, ah, okay, und es passt für sie. Und nicht so, da ist die Autistin und die war dann noch ganz komisch und dann hat sie irgendeine Ausrede erfunden und die haben immer diese Ausreden und immer ist das für sie schwieriger und so.
Ja. Hast du das Gefühl, dass sich's bessert? Weil es gibt ja doch, also durch Social Media und auch durch die Netflix-Serie, die Freunde von mir sehr gerne schauen, so Love on the Spectrum, glaube ich, heißt die. Also hast du das Gefühl, dass das Thema eher in den Mainstream klettert?
Es wird jetzt ein bisschen bekannter, was natürlich auch dazu führt, dass Leute sagen, so auf einmal hat jeder Autismus. Man kann es jetzt nur besser herausfinden und man redet mehr drüber. Aber es gibt schon mehr Leute, die die Chance kriegen, das kennenzulernen und dadurch auch Leute, die, was das angeht, viel offener, viel entspannter sind. Und das bringt schon was.
Ich würde gerne ein paar Fragen von HörerInnen stellen, die sie mir geschickt haben. Von der Pia, die fragt, was würde dir helfen, dich gut zu fühlen, wenn du das Gefühl hast, Menschen erkennen deinen Autismus und handeln deswegen anders?
Wenn ich merke, dass sie einfach offener sind, was das angeht, und wenn sie mir dann einfach das Gefühl geben, okay, passt, und auch nachfragen einfach nur, also so wie du das machst, ist es super. Ich weiß, wir kennen uns schon vom Kaffee trinken mal und daher konnte ich mich auch besser darauf einstellen. Das ist was einfach wahnsinnig hilft.
Ich habe mal die Hanna Kamrat interviewt, die sitzt im Rollstuhl und die hat über Behinderungen gesprochen und das hat sich bei mir so eingeprägt, weil sie sagt, oft den besten Umgang haben Kinder, weil die fragen immer sehr direkt so, warum hast du keine Beine oder warum gehst du nicht? Und dann ist ihnen auch wieder ganz egal und sie...
Ja, ja, voll. Das ist ein ohne Vorurteile nachfragen, ist einfach so, hey, du bist da irgendwie anders, wieso ist denn das so? Und dann hat man die Chance, das zu sagen. Und Kinder sind auch offener, die drängen nicht so nach, so ja, aber es kommt da nicht so, sondern wenn man sagt, so ja, für mich ist das anders, dann okay.
Ja, voll.
Deswegen auch Pädiatrie. Mit Kindern komme ich super klar.
Dann eine Frage von Jo aus Wien. Bist du froh, dass du im Spektrum bist? Ist das für dich gut, schlecht oder neutral? Und würdest du eine Welt wählen, wo es mehr oder weniger Autistinnen gibt?
Eine Sache, die auch viele mit Krankheiten immer gefragt werden, ist, würdest du es gern anders haben? Und was mir dann immer einfällt, ist, dann wäre ich ja gar nicht ich. Also ich bin schon froh, bin auch nicht nur deswegen froh, sondern ich finde, ich habe auch viele Dinge, die ich super mache. Und ja, ich brauche dann mehr Schlaf, aber dann schlafe ich halt länger. Ja, also ja, ist schon super so. Die Welt, wenn ich ein bisschen mehr Autisten hätte, vor allem mehr denen es bewusst wäre, glaube ich, das würde schon einen Unterschied machen. Ich glaube, da gab es letztens ein Beispiel auf Social Media, wenn es mehr Autisten als Neurotypische gäbe, dann würde man jetzt zum Beispiel sagen, diese Neurotypischen, die schaffen es einfach nicht, sich auf ein Thema so zu fokussieren. Und die wollen dann immer nur in die Augen schauen, die merken den Rest gar nicht. Und diese ganzen kleinen Dinge, die fallen denen ja gar nicht auf. Man könnte das super umdrehen eigentlich auch. Und ja, ich glaube, eine Welt, in der es viele gar nicht Autisten, aber einfach neurodivergente Menschen gibt, bringt eigentlich super viel, weil wir alle was beitragen können auf andere Weise.
Schön. Die Katrin aus Wels hat ein paar Fragen geschickt. Die erste ist, es vererbbar? Hast du schon besprochen? Ist es?
Es ist jetzt nicht nur genetisch, aber es hat eine genetische Komponente, ja.
Dann fragt sie, hat man damit in der Gesellschaft Nachteile?
Auf jeden Fall. Was meinen zukünftigen Beruf angeht, auf jeden Fall. Viele Chancen kriege ich gar nicht. Manche, wir haben vorhin über einen blöden Vorwahl geredet, manche, die das merken, nutzen das auch aus und behandeln mich so, als wäre ich inkompetent, als würde ich das gar nicht verstehen, reden mit mir, als wäre ich ein Kind. So Sachen gibt's. Bin halt zum Glück einer der Menschen, die sich das nicht so gefallen lässt. Auch weil ich viele kenne, die das einfach runterschlucken. Und wenn ich an andere denke, dann wird mein Gerechtigkeitssinn recht, recht stark und deswegen rede ich ja auch ganz viel drüber und konfrontiere auch Menschen. Mit meinem Assistenzhund letztens war ich irgendwo und dann hat mir einer gesagt, die sind nur für Behinderte. Aber ich sage, aha, und sie schauen mich an und wissen, ich bin nicht behindert.
Ja, spannend, was den Leuten einfällt.
Ja.
Den Neurotypischen.
Die Neurotypischen, die sind der Wahnsinn.
Typisch neurotypisch. Dann fragt die Karte noch, welche Formen von Autismus gibt es? Wollte ich eher auch noch mit dir drüber reden. Also Asperger kennen viele. Und dann auch so High- and Low-Functioning-Autismus. Also welche Formen von Autismus gibt es?
Man hat sich bewusst dazu entschieden, das zu einem Spektrum zu machen. Früher gab es diesen frühkindlichen und diesen Asperger. Die frühkindlichen, die sind ja weniger intelligent. Die Asperger, die sind überintelligent und die machen das und die reden mehr und die frühkindlichen reden eher nicht und so. Aber man ist draufgekommen, dass das viel verwaschener ist und dass das schwierig ist, die Leute da überall einzuordnen. Und dadurch hat man das jetzt aufgehört. Und dieses High-Functioning, Low-Functioning, das kommt ein bisschen so aus der Nazi-Zeit mit dem Hans Asperger, der da auch gearbeitet hat. Und der hat da eingeteilt eben so in die Richtung Asperger, High-Functioning, rückkindlich, Low-Functioning. Okay. Und das hat dann auch über die Leben der Kinder entschieden. Und von dem möchte man eigentlich weggehen, vor allem, wenn man weiß, dass auch die frühkindlichen, also da gibt es danach ein Buch, was ich eh auch sehen will, das zeigt, dass nur weil die Menschen jetzt nicht reden und du das Gefühl hast, sie interagieren mit dir nicht, heißt das nicht, dass sie dumm und nutzlos sind.
Mm. Ja, okay, das heißt, die Begriffe streichen wir wieder aus unserem Wortschatz.
Ja, Spektrum.
Und wir bleiben beim Spektrum. Und dann fragte Katrin noch, wann und wie merkt man, dass man selbst oder jemand in der Familie betroffen ist?
Ich glaube, YouTube hilft da schon sehr. Man muss natürlich aufpassen auch und sich nicht nur auf das verlassen, vor allem auf YouTube. Kann jeder sagen, was er will, so ein bisschen. Aber wenn man jetzt so Menschen zuhört, die, wo man auch merkt, dass sie sagen, so, ich habe jetzt nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, aber so geht's mir, so geht's vielen anderen. Wenn man das mal hört, kann man schon drüber nachdenken. Es gibt etwas, das nennt sich ASPI-Quiz oder auch R-DOS-Test. Das kann jeder im Internet machen. Das zeigt eben auch so ein bisschen auf. Ich empfehle das gerne Leuten, weil man das so ein bisschen rauskriegt, so, wo ist man auf dem Spektrum? Hat man neurotypischere Anteile? Macht man das eher so in die neurodivergente Richtung? Das hilft einem schon und dann kann man sich diagnostizieren lassen. Man kann sich natürlich immer. Aber es ist schwierig, Plätze zu bekommen. Man hat lange Wartezeiten und manche haben auch keinen Zugang dazu. Deswegen ist es so ein Thema immer mit den Selbstdiagnostizierten. Ich bin jemand, der sagt, Ich sortiere jetzt nicht nach, du hast das wirklich offiziell und du hast nicht. Aber ich sage jetzt auch nicht, dass jeder, der das sagt, hat das wirklich. Weil es gibt ja auch die Leute, die so, ich stehe auch voll auf Ordnung, ich habe auch OCD, ich habe auch diese Zwangsstörung, obwohl das was ganz anderes bedeutet. Es ist halt schwierig. Ich höre mir die Menschen an oder jemand anders, wenn mir das sagt, ich bin selbst und ich merke, die sind das auch, dann voll okay, dass du keine Diagnose hast, ist voll schwierig, verstehe ich. Ja. Das ist so ein bisschen so die Grenze.
Mhm. Und dann noch eine Frage von Martin aus Hernals, also aus Wien. Was brauchen autistische Kinder im Kontext der Schule?
Man muss sich natürlich vorstellen, dass die Schule ganz anders ist für jemanden, der die Reize ganz anders wahrnimmt. Da ist diese Uhr, die oft tickt. Das sind die anderen Mitschüler, wo man halt gestresst ist und sich denkt, das funktioniert so leicht für die, das ist so. Und dann sind auch die Lehrer, ich habe jetzt einen anderen, wo ich nachher dann sage, es könnte in die Autismusrichtung gehen, in der Klasse gehabt, wo die Lehrerin beim Referat neben uns gesessen ist und gesagt hat, der macht oft die Augen zu, das geht gar nicht, das muss er sich unbedingt abgewöhnen. Also das sind diese Stereotype und dieser Zwang auch. Und dann, wenn die Lehrerin glaubt, sie muss das ändern und das kann viel bewirken. Es gibt mittlerweile ein paar Lehrer, die dieses Konzept auch akzeptieren von man kann sich frei im Klassenraum bewegen. Und man kann sich irgendwas zum Stimmen nehmen, diese Fidget Spinner und sowas, das ist was, wo du dich selbst stimulieren kannst, wo du Kontrolle über diese ganzen Sachen irgendwie gewinnst. Es prasselt alles auf dich ein, alles, was du spürst, irgendwas, das ist die Jacke, der kratzige Pulli, den die Mama angezogen hat. Und dann kannst du dich aber selbst irgendwie berühren und das ist unter deiner Kontrolle und du kannst dich damit beruhigen. So Sachen helfen Menschen auch mit ADS bzw. ADHS. Ich habe auch ADS, helfen extrem. Und wenn man total drüber ist und man kann sich in irgendeine Ecke schon mal setzen, die ruhiger ist und man kann da einfach kurz Pause machen, das macht einen riesen Unterschied.
Und da braucht es dann auch einfach mehr Bewusstsein beim Lehrpersonal.
Auf jeden Fall, ja.
Ja. Sophie, gibt es noch etwas, was wir nicht besprochen haben, was dir wichtig ist, dass die Leute, die diesen Podcast hören, noch mitkriegen?
Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben.
Wir haben Zeit.
Ja, passt perfekt. Ich wollte so ein bisschen was von meiner Geschichte vielleicht erzählen, weil ich glaube, dass die nicht so typisch bekannt ist für Autisten. Und ich glaube, das könnte manchen helfen. zu sehen, hey, vielleicht ist deswegen so komisch und so schwierig für mich, wenn das okay ist.
Ja.
Also ich habe schon ein bisschen so von der Kindheit erzählt gehabt. Es war dann ungefähr in dem Bereich, wo es gekommen ist, hin zu Schulwechsel kommt dann bald. Das ist eine große Veränderung und Veränderungen sind immer schwer für Autisten, weil man hat sich dann schon so eingestellt, das fühlt sich so an, das mache ich so. Und dann kommt das und man weiß, es wird alles anders. Und oft, und das macht es besonders schwierig, kann man nicht einmal so schauen und sich vorbereiten, sondern das platzt dann einfach rein. Weil anscheinend ist das für neurotypische Wurscht der Schulwechsel. Die brauchen das nicht vorher ein paar Mal sehen und zuschauen oder so. Für die ist das ganz einfach. Nehme ich jetzt mal an. Habe ich so gemerkt. Für uns nicht. Und das Gleiche gilt auch für nicht zu Hause sein, woanders sein. Und da waren wir im Skiurlaub. Und in der Teenagerzeit ganz klassisch ist, dass man zum ersten Mal über den Tod nachdenkt. Und hey, ich bin nichts, was ewig jetzt so da ist. Und ich habe da irgendwann mal geschlafen und ich erinnere mich so beim Einschlafen, habe ich drüber nachgedacht und denke mir so, hey, das ist eigentlich voll blöd. Und bin dann eingeschlafen, soweit so normal in dem Alter. Dann war ich dort in dem Skiurlaub und auf einmal hat sich die Platte so ein bisschen aufgehängt. Es kam so zu, das will ich aber eigentlich gar nicht, das musst du aber. Und das war dann, wie ich später gemerkt habe, dieser Ausdruck von, ich habe gar keine Kontrolle oft. Und darüber kannst du keine Kontrolle haben. Da kannst du gar nichts vorher probieren oder mal hinschauen, wie das ist oder mit irgendjemandem reden. Mhm. Und da hat sich dann bei mir so eine Panik, so ein, warte mal, das will ich gar nicht. Und Angst und er versucht irgendwie wegzulaufen. Ich habe da mal dann ein Bild gemalt von einem Bären, von dem man davonlaufen kann und vom Tod kann man nicht davonlaufen, gemalt. Und das hat sich dann immer mehr hochgespielt. Da bin ich dann damals zu meinen Eltern, weil ich wusste zumindest, wenn ich neben denen bin und mir passiert irgendwas, die können mir helfen, dass ich jetzt nicht in dem Zeitraum sterbe, in dem ich bei ihnen bin. Und dann konnte ich zumindest schlafen. Das ist damals vorgekommen. Danach haben wir einen Psychotherapeuten empfohlen bekommen. Der hat sich mit mir hingesetzt, hat gemeint, ich nehme die Sachen von anderen so sehr auf. Ich hat mir dann eine Übung gezeigt und hat gemeint, das ist normal in dem Alter. Und das konnte ich dann auch ein bisschen wieder wegschieben. Dann kamen aber die Sommerferien und in Sommerferien ist der ganze Rhythmus weg. Alles, was du kennst irgendwie, ist auf einmal anders. Du weißt nicht, du stehst um die Uhrzeit auf, du gehst um die Uhrzeit schlafen. Du hast nicht das und das immer zu tun. Du musst ja deine eigene Struktur bauen. Und ich schaffe das zumindest halbwegs gut. Viele können das gar nicht. Aber wenn die Struktur weg ist, das hat mich auch fertig gemacht. Und da ist das dann wiedergekommen. Es war bei mir dann nicht so schlimm einmal im Sommer. Und dann, als ich ins zweite Jahr gekommen werde von der HTL, ist es wieder ganz schlimm gekommen. Und viele Leute kennen nur diese Meltdown, als da baut sich was auf, da stoßt sich was auf und dann schreit man, tretet man und ich will das nicht oder sowas in die Richtung. Vielen ist nicht bekannt, dass sich das auch sehr innerlich abspielen kann, vor allem wenn du die ganze Zeit hörst, man verhält sich als Mädchen nicht so, man schreit da nicht dumm, man macht das nicht. Und das war ein riesiges Rauschen der Gefühle, ein Wahnsinn in meinem Körper drinnen und außen hat man es gar nicht gesehen. Und ich bin dann immer so panisch geworden. Ich wollte einfach nur weglaufen. Ich bin auch manchmal aufgesprungen. Aber du kannst nirgendwo hinlaufen. Und das hat sich über Stunden immer gezogen, wirklich, bis mir so übel war, durch die ganze Angst und den Stress, dass ich mich übergeben habe. Und dann war ich so fertig, dass ich eingeschlafen bin. Das ist natürlich am nächsten Tag nicht weg. Die Angst, aber diesen schlimmen Prozess nochmal zu haben, ist dann so stark, nennt sich dann Angst vor der Angst, dass man, ich war dann richtig vorsichtig, depressiv, habe die Hoffnung nicht wirklich gesehen, weil was leider die Gesellschaft auch so ein bisschen macht, ist, oder ein bisschen ganz viel macht, ist, dieser Tod ist möglichst zu vermeiden und ist was ganz, ganz Schreckliches, was passiert und dann weinen alle und dann ist die weg und das so, als sollte man das möglichst vermeiden im Leben. Und mir ist halt dann bewusst geworden, das kann man aber gar nicht. Und weil das da so was Schlimmes dargestellt ist, habe ich mir dann oft in der Depression auch die Frage gestellt, warum macht man das eigentlich, wenn es am Ende für jeden ganz, ganz schlimm ist. Und das ist dann wieder so eine hinterfragende Gesellschaft eigentlich und das Nicht-Verstehen von dem Ganzen, was sich dann so geäußert hat. Das hat sich oft lang hingezogen. Dann ist es wiedergekommen, dann hatte ich das wieder in kleinem Format. Und in der Therapie lernt man dann so ein bisschen, konfrontier dich mal mit dem Tod. versuch das mal. Und dann auf der anderen Seite wiederum hat man mir auch gesagt, ich soll die Angst in eine Schublade geben und damit jetzt Pause machen, weil jetzt haben wir das eh besprochen gehabt und das machst du so und so und währenddessen so. Und das waren zwei Dinge, die für mich nicht funktioniert haben. Einerseits das Konfrontieren, dann hatte ich wieder nur diese wahnsinnig schlimme Situation und now what? Du kannst das auch nicht ändern als Psychotherapeutin. Und andererseits sagt sie mir jetzt auf einmal, ich soll das mal in die Schublade geben. Also ich meine, das ist ein Riesenproblem. Wieso soll ich das jetzt da, wie soll ich das ignorieren? Und da gab es lange Zeit halt diese Momente, wo das dann hin und wieder gekommen ist. Und dann hatte ich eben meine Therapie. Und ich habe dann ganz oft eingeredet, so, ich mache das eh in der Therapie. Und ich wusste aber unterbewusst, es bringt eigentlich gar nichts. Ich mache das jetzt schon so lange und das, in Wirklichkeit reden wir immer wieder über dasselbe. Und als ich dann auch die Diagnose zum ersten Mal so im Raum stand und wir geredet haben, hat sie meine Therapeutin gemeint, deswegen funktioniert das immer nicht. Das ist ihr wie Schuppen von den Augen gefallen, hat sie zu mir gesagt. Und da wurde mir dann auch bewusst, das war nicht nur ich, die das Gefühl hatte, es bringt nichts, das war ihr schon auch bewusst. Manchmal, wenn alles nicht geht, dann ist das vielleicht gar nicht so einfach, wie man denkt. Das ist dann vielleicht nicht nur eine Angststörung. Da ist was dahinter. Und als ich das angefangen habe, mir anzuschauen, ist mir eben bewusst geworden, warum das eigentlich passiert und dass das was mit dem zu tun hat, dass ich urwenig Kontrolle kriege, dass das alles auf mich hereinprasselt, dass mich das alles überfordert und dass das der einzige Weg ist, wie ich das zulasse oder wie ich da irgendwie die Emotionen spüren kann, weil ich mir sonst eben denke, das ist für alle so, das ist normal so, das muss so funktionieren. Und ich glaube, das ist ein Weg, der vielen gar nicht bewusst ist. Und als ich mir das genau angeschaut habe, als ich gemerkt habe, das hat mit Kontrolle zu tun, habe ich dann auch ein bisschen über den Tod anfangen können, anders nachzudenken. Und zu dem Zeitpunkt habe ich dann kurze Zeit geglaubt, ich kann nicht Medizin studieren und habe nach der HTL dann Biologie angefangen, weil mir auch meine Therapeutin in der Gruppentherapie gesagt hat, die Medizin ist nur hinauszögern, da geht's immer nur um den Tod. Und dann habe ich mich das gar nicht getraut, diesen Meta-T überhaupt zu schreiben. Ich habe dann lange herum überlegt, was mache ich aus mir, weil Biologie ist voll spannend, aber ich kann mir keinen Beruf dazu vorstellen. Ich möchte nicht nur im Labor sitzen. Und ich habe immer so geliebäugelt mit diesen Vorlesungen von der Med-Uni und da geht's um den Menschen und ist voll spannend. Da habe ich überlegt, Physiotherapie, Psychologie, was könnte ich machen? Habe dann den Meta-T einmal probiert, bin dann super krank geworden, weil ich nämlich gleichzeitig von mir gedacht habe, und da wusste ich das mit Autismus noch nicht, dass ich währenddessen arbeiten gehen kann. 5 Tage die Woche arbeiten in einem Pharmakonzern, wo alles ganz dieses passiv-aggressive, dieses ganze, ich will besser sein als der andere, ich muss besser sein als der andere und gleichzeitig eben diesen einen Tag freinehmen und den Medizinaufnahmetest schreiben. Und das ist ziemlich nach hinten losgegangen. Ich habe die Arbeit abbrechen müssen im Endeffekt, ich habe das nicht geschafft. Und den Aufnahmetest, den habe ich jetzt auch nicht so gut abgeschnitten. Mhm. Ich habe das dann ein Jahr später nochmal probiert, da war das mit dem Thema Autismus schon bewusst. Und da habe ich ihn geschafft. Und anfangs war ich ein bisschen in Sorge, da kommt das Thema Tod jetzt wirklich vor. Ich muss sagen, ich stimme überhaupt nicht damit ein, dass Medizin nur hinauszögern ist und dass alles jetzt nur um den Tod geht. Aber es ist schon irgendwas, das da ist. Ich glaube aber, wir müssen weg von dem Ganzen. Man muss das unbedingt verhindern. Ich sehe das, ich habe gearbeitet jetzt eine Weile in einem Krankenhaus als Dauerformulantin, also Praktikantin, die auf die Dauer da ist, auf einer Onkologie. Und die Leute haben sich extrem gefürchtet vor diesen Palliativstationen, Hospiz, so Sachen. Obwohl es darum jetzt nicht geht, so dass man nur über den Tod redet und das nur so macht, sondern es geht eigentlich darum, diese ganzen Sachen, die man irgendwie runterdrücken musste, weil die Therapie muss man irgendwie schaffen, dass man von dem weggeht und sagt, hey, was brauchst du eigentlich? Du hast starke Schmerzen, okay, dann schauen wir, dass wir die Schmerzen in den Griff kriegen. Du willst unbedingt wieder nach draußen in die Natur, dann schauen wir, dass du irgendwie es schaffst, dass wir mit dir noch Spaziergänge machen können, dass wir dein Bett rausschieben, dass du die Natur mitkriegst. Um so Sachen geht's da. Und das ist vielen nicht bewusst, weil eben das immer noch so dieser schreckliche Tod und das müssen wir so lang wie möglich verstecken. Mhm. Das hat mir viel gezeigt und ich habe dann mehrere Sachen auch gehört und mit Leuten geredet und mir dann ein paar Sachen auch aufgeschrieben. Für manche sind diese Sprüche nicht hilfreich, aber ich fand es irgendwie ganz wichtig zu hören. So, es hat irgendwie noch jeder geschafft. Also es ist was man irgendwie hinkriegt. Und mir wurde auch gesagt, so, dass die meisten Leute, mit denen meine damalige Therapeutin dann noch hat mir gesagt, die meisten, mit denen sie redet, mit Nahtoderlebnis oder die das irgendwie hatten, verbinden das mit was ganz Positivem. Das nimmt auch so ein bisschen die Last weg, so, das kann man eigentlich ganz anders sehen. Und ich glaube, das wäre wichtig, dass man weggeht von dem, das ist sowas ganz Schreckliches. Das ist eine Veränderung, eine Riesenveränderung, deswegen auch schwierig. Aber man muss weg von dem, weil es gehört dazu. Und ja, es passieren schlimme Dinge im Leben, aber wenn man jedem sagt, das ist was ganz, ganz Schlimmes und das passiert aber dann trotzdem, ich glaube, dann geht es vielen so wie mir. Das muss sich da nicht so äußern, aber voll, ja.
Ich habe das mal in einem Buch gelesen, wo so eine Aufgabe war, stell dir dein eigenes Begräbnis vor und überleg dir, was du gerne hättest, was die Menschen dort über dich sagen. Und da habe ich sehr viel geweint und war auch urschlimm, aber auch die Vorstellung, dass das Leben nicht unendlich ist, hilft irgendwie auch, einen Fokus auf das Hier und Jetzt zu bekommen und das irgendwie auch bewusster wahrzunehmen, also mir zumindest. Mhm. Ja. Sophie, du hast uns noch Büchertipps mitgebracht zum Ende.
Ich habe zwei davon mitgenommen und auf einen Zettel den Titel von den anderen aufgeschrieben, damit ich keinen Blödsinn sage. Eins, das ich gerade lese, das ist von einer Hospizschwester, das heißt The In-Between, wo sie erzählt Erlebnisse, die sie hatte mit Menschen, die sie im Hospiz begleitet hat. Die Sachen zu lesen, deren Erfahrungen zu lesen. Also man beschäftigt sich auf einmal mit dem Thema und man lernt schon ein bisschen mehr drüber. Man sieht, das ist jetzt nicht unbedingt nur schlimm und man lernt so ein bisschen, was kommt da auf einen zu. Das ist eigentlich ein super Buch. Mhm. Ich bin noch nicht ganz fertig, aber ich liebe es. Und kann ich auf jeden Fall empfehlen. Dann eine andere Hospizschwester hat auch beschlossen, ein Buch zu schreiben. Das heißt Nothing to Fear. Mhm. Und da geht es eben auch drüber, reden wir über den Tod, zeigen wir, dass das jetzt nicht nur dieses super Schlimme ist. Was passiert da eigentlich? Was denken die Menschen? Wie geht man damit um? Was kann man den Verwandten sagen? Es ist okay, dass wenn man jetzt zum Beispiel jemanden hat, der hat sich mit der ganzen Familie zerstritten, es ist okay, auch zu sagen, die Kinder wollen das dann aber nicht nochmal mit dem reden. Und dass so Sachen eben passieren, dass man darüber reden kann, was da passiert, das finde ich wirklich super. Also die zwei Bücher kann ich auf jeden Fall empfehlen. Mhm. Es ist meine Art und Weise, jetzt nicht sich mit dem Tod auf die Weise zu konfrontieren, wie es in der Therapie gemeint war, sondern auf meinem Weg das zu gehen. Und das ist so eine wichtige Lektion, die ich gelernt habe. Mach's auf deinen Weg.
Ja, und das dritte Buch?
Das dritte Buch heißt The Reason I Jump. Das ist auch von einem Autisten geschrieben. Und es erklärt auch viele Sachen, so wie ich jetzt so ein bisschen erklärt habe, warum ist das so für mich. Weil klar, wir Autisten sind uns ähnlicher natürlich als zu Neurotypischen, aber wir sind auch alle ganz verschieden. Und ich habe auch überlegt, ich habe so ein bisschen zusammengeschrieben, meine Geschichte auch. Aber ich habe gelernt, dass es extrem schwierig ist, einen Verlag zu finden. Und der hat es geschafft und das ist wirklich cool zu lesen. Und wenn ich noch ein viertes sagen darf, von der Daniela Schreiter, die macht so comic-mäßig, da gibt es den Schattenspringer. Die redet da auch über Autismus und macht das so in Bildform so und erklärt das. Und das habe ich gelesen in der Zeit, wo ich über Autismus nachgedacht habe. Und ich bin die ganze Zeit so gesessen, ja, genau das. Und das war super spannend, super erleichternd auch, das zu lesen. Und ich glaube, es kann einem auch helfen, wenn man jetzt sagt, so, ich will jetzt nichts so Langes lesen, ich will mich aber damit auseinandersetzen oder ich bin jemand, der einfach nicht die Aufmerksamkeit für so lange hat, was ja auch okay ist, dann hilft das, glaube ich, auch. Das.
Mhm. Und vielleicht hört uns ja jemand von einem Verlag zu und meldet sich dann bei mir oder bei dir. Und dann noch dein Shoutout an Medien, die du gerne magst.
Also ich liebe die Sängerin Aurora. Die war jetzt vor kurzem da, hat ein Konzert gemacht. Mhm. Die hat in Zeiten, wo ich wusste, mir hilft das eigentlich nichts in der Therapie, hat die mit ihren Liedern so viele Sachen bewirkt und mir so geholfen auch. Und sie ist genauso ein quirky Mensch wie ich. Also es ist eigentlich voll toll. Und in ihren Liedern, also ich habe jetzt auf Spotify, weil ich mir das gedacht habe, du hast gemeint, ich soll mir da was überlegen, eine Playlist gemacht, die heißt The Artistic Autist, wo ich Lieder von ihr reingehört habe. Mhm. Und auch von Hosier. Also manche sagen, kennen ihn als Hosier, aber er sagt, es ist Hosier. Das ist der mit dem Take Me to Church, was viele kennen. Mhm. Der hat Lieder geschrieben, auch zu dem Krieg jetzt und über die Opioidkrise und so Sachen. Das sind einfach, ich liebe so sinnvolle Texte. Und die Aurora hat ein Lied, das heißt The Seed. Da geht es drum, also in die Richtung so You Cannot Eat Money, wie dieser Philosoph gesagt hat, wenn der letzte Baum gefallen ist und so weiter. Das hat sie eingebaut und sie hat aber jetzt beim Konzert gesagt, es geht nicht nur um Umweltschutz, es geht eben auch um Kriege und es geht darum, die indigenen Bevölkerung zu vertreiben, das zu vergessen, den ganzen Weisheiten, die haben. Das ist ein Wahnsinnslied und sie hat jetzt rausgebracht auch, das heißt My Body's Not Mine. Da geht es ein bisschen um die aktuellen Kriege. Das ist ein Lied, wo mir immer die Tränen in die Augen schießen am Ende, weil es baut sich so auf wie der Krieg. Es wird immer schriller, immer mehr, immer wilder. Und wenn sie dann am Ende singt Ceasefire Now, dann schießen mir immer die Tränen ein, muss ich sagen. Und Florence and the Machine ist auch jemand, den ich absolut liebe. Und von denen habe ich ein paar Lieder reingehauen in diese Playlist, weil ich habe immer so viel zu sagen. Dann passt das alles rein irgendwie.
Cool, vielen Dank. Cool. Werden wir alle abchecken und werden wir auch in der Beschreibung verlinken. Liebe Sophie, vielen Dank für deine Zeit.
Dankeschön auch, dass du mich hierher gebracht hast und dass ich drüber reden konnte. Und ich hoffe, es hilft zumindest einer Person.
Ganz bestimmt, danke. Was nehme ich mir mit? Erstens, das Nervensystem von Autisten funktioniert anders. Sie nehmen Reize anders und intensiver wahr, ob das jetzt Licht ist, Töne oder Berührungen. Das führt dann oft dazu, dass man schnell überfordert ist, müde wird, Pausen braucht oder sich zurückziehen muss. Zweitens, Kommunikation kostet vielen Autisten viel Energie. Sie verstehen soziale Signale anders, Augenkontakt überfordert schnell und Autisten sind im Regelfall ehrlicher und direkter. Weil viele aber versuchen, nicht aufzufallen, geben sie sich extrem viel Mühe, das Verhalten anderer neurotypischer Menschen zu spiegeln. Sie verstellen sich und das ist extrem anstrengend. Sophie hat das damit verglichen, als würde man ständig ein Referat halten, wenn man spricht. Drittens, was normal ist, ist relativ. Sophie hat das gut auf den Punkt gebracht. Würde es mehr neurodivergente wie neurotypische Personen geben, könnte man vielleicht sagen, die Neurotypischen sind irgendwie komisch. Die wollen sich ständig in die Augen schauen. Die können sich nicht lange auf eine Sache tief fokussieren und die nehmen ganz viele kleine Details nicht wahr. Wenn ihr selbst so wie Sophie eine Geschichte zu erzählen habt und die der Öffentlichkeit mitteilen wollt, dann könnt ihr mir gerne schreiben, entweder hier in die Kommentare oder ihr geht auf erklärmir.at, dort gibt es ein Kontaktformular, oder auf erklärmir.at/fragen, dort könnt ihr euch immer anschauen, was die nächsten Aufnahmetermine sind und welche Themen und Gäste da anstehen und mir eure Fragen schicken, die ich dann wie heute in der Folge stelle. Mein Tipp diese Woche, der Podcast Conversations with Tyler, den höre ich seit vielen Jahren. Tyler Cowen ist ein Ökonom und Philosoph, schreibt den meistgelesenen Ökonomieblog der Welt und ist einfach ein sehr faszinierender, super nerdiger US-amerikanischer Typ. Und der lädt da jede Woche eine Person ein und stellt da Fragen, die nur ihn selbst interessieren. Es werden dann sehr komische Gespräche, aber ich finde es einfach faszinierend, dazu zu hören. Gebt deinen Podcast in die Beschreibung, damit ihr ihn auch findet. Großes Dankeschön an das ganze Team von Erklär mir die Welt, an Thomas Pelkmann, der mitarbeitet, an Alexander Kohmann von DoMotion, der Kamera und Videoschnitt macht. Danke Dominik Lantedinger von AudioFunnel, der die ganzen Ams von mir wegschneidet. Von denen gibt es nämlich normalerweise viel, viel mehr, als ihr hier hört. Und sonst macht er auch das Audio besser. Therese Iljasch und Stefan Lasnik von Missing Link verkaufen Werbung für Erklär mir die Welt. Auch danke an alle Unternehmen, die im Podcast Werbung schalten. Ihr könnt auch kleinere Werbebuchungen direkt auf erklärmir.at/Werbung vornehmen. Und ein ganz, ganz großes Danke an alle UnterstützerInnen, die den Podcast mit ihren finanziellen Beiträgen mit möglich machen. Hilf mit bei unserer Mission für mehr Bildung und Aufklärung und unterstütze das Projekt auf erklärmir.at/support. Nächste Woche kommt eine ganz tolle Folge, nämlich zu Boulevardjournalismus. Kai Diekmann wird zu Gast sein. Der war Chef der weltweit auf die Einwohnerzahl heruntergerechnet größte Boulevardzeitung der Welt, die Bild-Zeitung. Obwohl das ein Blödsinn ist, weil das ist eigentlich, glaube ich, immer die Kronenzeitung gewesen. Okay, vergesst's, was ich gesagt habe. Auf jeden Fall ist Kai Diekmann zu Gast, der war Chefredakteur der Bild, hat ganz viel erlebt dort und gelernt, auch keine ganz unumstrittene Figur, aber wer ist heutzutage schon unumstritten? Auf jeden Fall hat er mir erklärt, was für ihn die Vor- und Nachteile von Boulevardjournalismus sind. Ich halte Boulevardjournalismus gut gemacht, ja, für sehr unterschätzt. Und wichtig, und ja, in dieser Folge erfährt ihr, warum, kommt nächste Woche. Und wenn ihr gleich noch weiterhören möchtet, eine meiner liebsten Folgen von Erklär mir die Welt ist Deep Dive Nummer 9. Da war der Psychiater und Kabarettist Manfred Lütz zu Gast, beziehungsweise war ich bei ihm in, war das Berlin, ich weiß es nicht mehr, irgendwo in Deutschland zu Gast, in einem wunderschönen Haus, by the way. Und der Manfred ist nicht nur sehr lustig und charmant, sondern auch sehr gescheit und hat, finde ich, einen sehr unkomplizierten Zugang zu psychischen Erkrankungen, Depressionen, Schizophrenie, Süchte und so weiter. Hat sehr viel Erfahrung im Krankenhaus und vermittelt, worum es da geht und wie man das behandelt, auf so eine schöne, sympathische Art und Weise, so quasi als wäre es das Normalste der Welt, was es ja ist. Und ich finde, das Gespräch trägt dazu bei, das irgendwie zu normalisieren. Jede dritte Person ist im Laufe ihres Lebens immer psychisch krank, also wird entweder depressiv oder schizophren oder entwickelt eine Sucht oder eine Angststörung etc. Also jeder dritte. Das heißt, die anderen zwei Drittel, die selber nicht betroffen sind, die kennen mit hundertprozentiger Sicherheit auch im Leben jemanden oder lernen zumindest mal jemanden kennen oder jemand, den sie kennen, entwickelt so eine psychische Krankheit. Das heißt, wir müssen alle darüber was wissen und lernen und dazu ist Deep Dive Nummer 9 ganz ausgezeichnet geeignet. Ja, viel Spaß beim Hören und wir hören uns nächsten Dienstag mit der Boulevard-Folge. Bis dahin eine gute Zeit, euer Andreas.